Eine Professionalisierungs- und Aufwertungsstrategie für die sozialen Dienste wäre es zu sagen, das sind ExpertInnen des Sozialen, das sind Advokaten von Menschenrechten und institutionell verkörperten Gerechtigkeitsmaximen von Gesellschaften. Denn sich zum Beispiel für Menschen mit Behinderung einzusetzen, ist nicht ein nice to have, sondern das ist ein Menschenrecht.
Hallo und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, dem Heilpädagogik-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Jenny Krämer und freue mich, diese Folge wieder gemeinsam mit Philipp moderieren zu dürfen.
Hallo und ein herzliches Willkommen von meiner Seite.
Hi Philipp, schön, dass wir heute wieder gemeinsam vor dem Mikro sitzen. In diesem Podcast sprechen wir über Expertinnen und über Fragen und Themen, die die Heilpädagogik in Praxis, Theorie und Gesellschaft bewegen. Philipp, worum geht es heute?
Wir wollen heute über Care-Arbeit und das im Kontext von Feminismus oder Geschlechterforschungsperspektive sprechen.
Genau, über Care-Arbeit wollen wir heute sprechen und auch über die organisatorischen Faktoren. Vielleicht auch, warum Care sich aktuell in einer Krise befindet und welche Auswirkungen das auf Familie, Fachkräfte und insbesondere auf die Heilpädagogik hat. Damit greifen wir ein Thema auf, das viele Fachkräfte unmittelbar betrifft und zugleich strukturell auch gedacht werden muss. Dazu sprechen wir heute mit unserer Gästin, Professor Dr. Tine Hauptner. Sie ist Soziologin und forscht und publiziert seit vielen Jahren zu Care-Arbeit, Sorgeverhältnissen und deren gesellschaftlichen Organisation. Liebe Tine, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt beginnen wir gerne unser Gespräch mit dem Elevator-Pitch. Und ich würde gerne von dir wissen, wenn wir jetzt in den Elevator-Pitch gehen, die Zeit fängt übrigens erst dann an zu laufen, wenn du anfängst zu antworten. Welche kritischen Perspektiven lassen sich eben auf diese private oder institutionalisierte Care-Arbeit einnehmen? Kannst du uns dazu ein bisschen was rahmend anbieten?
Ja, welche Perspektiven? Das Thema, was uns ja heute auch beschäftigt, ist Feminismus. Feminismus ist auf jeden Fall eine Perspektive auf Care-Arbeit. Auch historisch bedingt, weil die Care-Forschung ganz stark auch von der Frauenbewegung initiiert und inspiriert worden ist. Feminismus ist aber eine politische Bewegung, eine Emanzipationsbewegung, die gegen die Unterdrückung von Frauen und für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichheit kämpft. Das ist jetzt sozusagen die politische Perspektive. Daneben gibt es natürlich auch wissenschaftliche Perspektiven. Und für mich als Soziologin sind dann natürlich Perspektiven aus der Frauen- und Geschlechterforschung, aus der Arbeitssoziologie, insbesondere der Frauenarbeitsforschung, aber auch sowas wie Wohlfahrtsstaatsforschung relevant. Und die Ungleichheitsforschung spielt auch eine Rolle. Also wenn ich mich im Rahmen der Soziologie bewege, würde ich sagen, sind es mindestens vier verschiedene Teildisziplin der Soziologie, die hier sehr fruchtbar sind. Das ist aber in anderen Fächern, man kann natürlich auch politikwissenschaftlich, jetzt kommt der Timer, und anthropologisch drauf gucken, ne? Aber genau, okay.
Okay, danke schön. Das war ja praktisch fast eine Punktlandung. Ich würde gern so ein Stückchen anschließen. Du hast ja jetzt so vier große Felder benannt, über die eine Perspektive auf Care-Arbeit ermöglicht wird oder die du auch darstellst in deiner Forschung, in deiner Arbeit. Wenn wir jetzt erstmal grundlegend über diesen Begriff der Care-Arbeit sprechen würden, dann glaube ich, wäre das gut, du würdest uns mal so etwas wie eine Definition geben, dass wir wissen, was ist denn so der gemeinsame und was kann unser gemeinsames Verständnis für diesen Begriff sein?
Care-Arbeit ist eigentlich sozusagen das englische Pendant zu dem, was wir im deutschen Diskurs häufig Fürsorge oder Sorge oder Sorgearbeit nennen. Es ist wie immer in der Forschung so, dass der Begriff uneinheitlich natürlich verwendet wird. Ich würde aber sagen, für unsere Zwecke heute finde ich immer eine Quasi-Definition meiner Kollegin Cornelia Klinger ganz toll. Cornelia ist Philosophin und hat Sorgearbeit und Care immer so begrifflich gefasst, dass sie sagt, das ist die Arbeit, die sich an der Kontingenz menschlichen Lebens abarbeitet. Was heißt das? Kontingenz ist auch ein philosophischer Begriff. Es geht um die Hinfälligkeit des menschlichen Lebens. Das heißt, das, was menschliches Leben bei aller Unterschiedlichkeit, in welchem Land man lebt und so weiter, in welcher Schicht zum Beispiel man geboren wird, alle Menschen eint, dass wir geboren werden, dass wir sterblich sind und dass wir zwischen diesen beiden Polen unseres Lebens in der Regel vermehrt krank werden. Ja, also es ist die Natalität, die Mortalität und die Morbidität des Lebens. Und Care-Arbeit ist genau die Tätigkeit oder Arbeitstätigkeit, die auf diese Kontingenz gerichtet ist, indem sie bei der Erziehung von Kindern zum Beispiel, genauso die Kindererziehung übernimmt, die Pflege von Pflegebedürftigen, die Krankenpflege und so weiter und so fort, über Bildung bis hin über Sexualität. Also Care kann man sehr, sehr weit fassen. Es gibt auch dann große Diskussionen, ob Care zum Beispiel auch nicht menschliches Leben umfasst. Also wenn ich zum Beispiel mich mit Pflanzen befasse oder mit Tieren, ist das nicht auch Care? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch Care. Aber es ist dann immer eine Frage auch der analytischen Perspektive, wie weit oder wie eng man den Care-Begriff fassen möchte.
Ja, ein super spannendes Thema, Tine, was tatsächlich mich auch sehr beschäftigt. Und ich glaube, viele von uns Heilpädagogen, weil genau wie die Kindheit, in der wir uns alle mal befunden haben, ist auch das etwas, wo wir im besten Fall auch irgendwann sein werden, eben ein alternder Mensch. Und deswegen finde ich das ein unglaublich spannendes Thema. Und da komme ich zu der Frage, wie bist du in die Auseinandersetzung mit Care-Arbeit oder der Sorgearbeit gekommen im Kontext vom Feminismus? Gab es da einen Moment, der nochmal deutlich gemacht hat, dass Care vielleicht mehr für dich ist als nur private Fürsorge?
Auf jeden Fall ist Care für mich mehr als private Fürsorge, weil Care natürlich auch in bezahlter Form verrichtet wird. Und das ist auch ein Trend, den wir seit Jahrzehnten beobachten können, dass es zunehmend warenförmig verrichtet wird. Wie bin ich dahin gekommen? Ich glaube, ich habe mich schon immer ganz stark für das Verhältnis von Arbeit und Ungleichheit interessiert in Gesellschaften. Also ich komme sozusagen aus der Arbeitssoziologie, aber habe mich in der Arbeitssoziologie immer mit Fragen von sozialer Ungleichheit ganz stark beschäftigt und Fragen der Geschlechterungleichheit sind dabei ein ganz zentrales Feld. Und da kommt man sozusagen ganz relativ automatisch auf das Care-Feld. Mich haben vor allem immer Arbeitsformen interessiert, die so ein bisschen außerhalb der Norm der regulären Lohnerwerbsarbeit stattfinden. Mich haben sozusagen immer die Ränder der Arbeitsgesellschaft am meisten interessiert. Also sozusagen man könnte sagen, die meisten KollegInnen im Feld der Arbeits- und Industriesoziologie forschen gerade zu betrieblicher Arbeit. Das ist auch ganz wichtige Forschung. Mich hat aber vor allem immer die Arbeit interessiert, die außerhalb des Betriebs stattfindet, entweder in der Privatsphäre oder auch in stärker staatlich strukturierten Quasi-Märkten oder eben auch, das habe ich in den letzten Jahren viel erforscht, informelle Ökonomien sind auch für mich ein ganz zentrales Forschungsfeld. Also all die Arbeitstätigkeiten, die keinen Arbeitsvertrag zur Grundlage haben, bis hin auch zu illegalisierten Tätigkeiten in der sogenannten Schattenökonomie.
Ja, was glaubst du, warum wird die Care-Arbeit in der Gesellschaft als selbstverständlich angesehen oder wahrgenommen und zugleich auch strukturell unterbewertet?
Das ist eine sehr große Frage, beziehungsweise die provoziert eigentlich eine ganz, ganz große Antwort. Ich muss es versuchen, ein bisschen klein zu halten. Also auf der einen Seite muss man sagen, alle Gesellschaften, egal welchen Typs, sind angewiesen auf Care-Arbeit. Das geht überhaupt nicht ohne. Ne? Die Care-Arbeit liefert eigentlich für jede Gesellschaft die Grundlage. In unserer Gesellschaft, die ich als eine kapitalistisch verfasste fassen würde, ist sie häufig überwiegend unsichtbar. Und das spielt ein bisschen auf das an, Jenny, was du gerade genannt hast, oder bezeichnet hast als selbstverständlich. In kapitalistischen Gesellschaften ist Care-Arbeit sozusagen der unsichtbare Riese, auf dessen Schultern die Gesellschaft aufruht. Sie ist sowas, und das gibt es in der Care-Forschung ganz viel, sie wird häufig als Unterwasserökonomie bezeichnet. Wenn wir uns einen Eisberg vorstellen, der im Meer schwimmt, die Spitze, die oben rausguckt, ist eigentlich die formelle Wirtschaft, die wir auch mit dem Bruttoinlandsprodukt messen, die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst wird. Und alles, was unterhalb der Wasseroberfläche ist, bleibt unsichtbar. Aber wie wir wissen, ist das unterhalb der Wasseroberfläche viel, viel größer. Ja? Und genauso verhält es sich auch mit der sogenannten Care-Ökonomie. Also all die Tätigkeiten, die Care betreffen, sind im globalen Maßstab überwiegend unbezahlt. Sie sind informell, das heißt, sie finden außerhalb vertraglich regulierter Lohnarbeitsverhältnisse statt und sie sind ganz klar vergeschlechtlicht, das heißt feminisiert. Sie werden überwiegend von Frauen unbezahlt verrichtet.
Wenn wir jetzt deinen Ausführungen weiter folgen, dann würde für mich, dann entsteht für mich so die Frage, was kann ich mir denn, wenn du Care-Arbeit als diesen unsichtbaren Teil unter Wasser beschreibst, der in dem überwiegenden Teil von weiblich zu lesenden Menschen ausgeführt wird, was kann ich mir denn dann unter dem Begriff von feministischer Care-Arbeit vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, ich muss noch einen Schritt zurückgehen, weil ich noch einen Teil von Jennys Frage nicht beantwortet habe, nämlich warum das eigentlich so selbstverständlich, unsichtbar und tendenziell abgewertet ist. Und das passt vielleicht gut mit der Frage zusammen, Philipp, die du gerade noch gestellt hast. Ich würde sagen, um zu verstehen, welchen Status Care-Arbeiten in unserer Gesellschaft haben, und der ist durchaus ambivalent, muss man irgendwie eine Form von Gesellschaftsbegriff haben. Ich arbeite eben ganz gerne mit dem Begriff kapitalistische Gesellschaften, weil der Kapitalismusbegriff uns darauf hinweist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Versorgung maßgeblich über Märkte organisiert ist und diese Märkte funktionieren sozusagen nicht nur auf der Grundlage von Privateigentum, sondern auch über den Konkurrenzmechanismus und über das Motiv der Profitmaximierung. Das ist sozusagen die Mechanik des Wirtschaftsgetriebes unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns jetzt das von einem ökonomischen Standpunkt aus angucken, sind soziale Dienstleistungen und insbesondere die personenbezogenen sozialen Dienstleistungen wie die Care-Arbeit in ihrer verberuflichten, auch entlohnten Form, besonders, weil sie zeitintensiv sind, weil sie personalintensiv sind und weil sie genau aus diesen Gründen nur begrenzt rationalisierbar sind. Man kann sie nur begrenzt beschleunigen und begrenzt effizienter gestalten, zumindest die Effizienznorm, die wir zum Beispiel aus der Güterproduktion kennen. Ja, man kann alte Menschen nicht schneller besser pflegen. Man kann Menschen mit Behinderung nicht schneller besser inkludieren. Man kann kleine Kinder nicht schneller besser erziehen und großziehen. Ne? Das ist sozusagen die Krux von Sorgearbeiten und von Sorgedienstleistungen. Wenn Sie Ihr Ziel nicht verfehlen wollen, und ich würde sagen, das Ziel von Care liegt in der menschlichen Bedürfnisbefriedigung, mit der Kontingenz des Lebens zu arbeiten auf eine Weise, die sozusagen den Care-Receivern, also den Menschen, die Care erhalten, förderlich ist. Es geht um das Wohlbefinden. Und um dieses Wohlbefinden auch zu realisieren, muss man sich den eigenwilligen Rhythmen des menschlichen Lebens auf eine Weise auch unterordnen und anpassen. Ja, man kann Menschen nicht zwingen, zum Beispiel schneller zu lernen. Was dabei rauskommt, das haben wir im 19. Jahrhundert sehr schön gesehen. Ne? Genau wie Gewalt und Zwang in diesen Feldern vollkommen, also nicht nur sozusagen menschenrechtlich absolut tabu sind, sondern eben auch das Care-Ziel total verfehlen. Und das ist eigentlich auch eine besondere Qualität, die man sozusagen auch aus einer moralischen oder ethischen Perspektive sehr positiv bewerten kann. Für eine kapitalistische Gesellschaft allerdings, die auf Rationalisierung ausgerichtet ist, ist das ein Problem. Denn das sind Tätigkeiten, die müssen verrichtet werden. Das sind Tätigkeiten, aus denen kann man unter Umständen sogar Profite generieren, was auch getan wird. Aber sie sind eben nicht im selben Maße profitabel und rationalisierbar wie etwa die industrielle Güterproduktion. Und das bedeutet am Ende, das hat der Ökonom William Bumol mal so formuliert, dass genau diese Tätigkeiten unter einer sogenannten Kostenkrankheit leiden. Das heißt, die in diesen Sektoren, klassischerweise auch das Gesundheitswesen, anfallenden Kosten sind immer überproportional hoch. Sie sind nicht so produktiv wie die anderen Bereiche der Wirtschaft. Und das ist ein großes Problem.
Jetzt ist ja damit auch direkt so der Rahmen für eine heilpädagogische Arbeit beschrieben. Ich finde es sehr schön deutlich geworden, dass in dieser Logik des Gesellschaftsbegriffs, so wie du ihn jetzt gerade hier grundgelegt hast, die Heilpädagogik eine Disziplin und eben eine Profession, eine Praxis in der Gesellschaft ist, in einem Teilsystem der Gesellschaft, das sozusagen Kosten verursacht und keinen Mehrwert generiert. Ja, und damit eben genau dieses Problem auch hat, mit dem so viele sozialwirtschaftliche Unternehmen zu kämpfen haben.
Genau so ist es. Ne? Wenn wir uns die Frage stellen, warum verdienen Banker immer noch besser als Heilpädagoginnen, ja, dann muss man eben genau das sagen, dass die sozialen Dienstleistungen, da wo sie zum Beispiel öffentlich verrichtet werden, und das ist ja immerhin trotz aller Privatisierung und Ökonomisierung des Sozialen immer noch ein großer Teil, dass das natürlich Dienstleistungen sind, die nicht sozusagen direkt an wirtschaftliche Produktivität rückgekoppelt sind, sondern die werden bezahlt aus Steuern, aus Sozialversicherungsbeiträgen. Und das ist eine ganz andere wirtschaftliche Logik, die natürlich stark über staatliche Regulierung, über Budgetierungszwänge operiert. Das heißt, da ist sozusagen auch der Rahmen dessen, was sozusagen an Wertschöpfung möglich ist, sowieso eingegrenzt. Mhm. Und das macht würde ich sagen, in kapitalistischen Gesellschaften den Grund dafür aus, dass das Tätigkeiten sind, die, wie Jenny sagt, irgendwie selbstverständlich sind, die unsichtbar bleiben, die häufig auch abgewertet werden gegenüber anderen Tätigkeiten. Und gerade wenn wir uns das Lohngefüge anschauen, monetäre Gratifikation von Lohnarbeit ist natürlich immer auch ein Anerkennungsmodus in unserer bürgerlich-modernen Gesellschaft. Dass HeilpädagogInnen weniger verdienen als die CEOs von Großkonzernen, hat unter anderem genau damit zu tun, ja, also mit der wirtschaftlichen Produktivität dieser Dienstleistung. Und deine Frage findet mit den feministischen Dienstleistungen. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, was das bedeuten könnte. Vielleicht kann ich das heute irgendwie im Podcast noch ein bisschen entfalten, was das sein kann. Ich habe ein paar Ideen auf jeden Fall dazu mitgebracht. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln, weil das so eine große Frage ist, ne? Also was das feministisch bedeuten kann. Aber ich würde sagen, Feminismus in den sozialen Diensten ist auf jeden Fall von Vorteil. Für ganz viele Lebensbereiche ist Feminismus von Vorteil, würde ich sagen. Aber die spannende Frage ist natürlich, was heißt das genau? Und für mich als Soziologin würde das erstmal bedeuten, zu verstehen, warum diese Tätigkeit, man könnte sagen, unter einem gewissen Anerkennungsdefizit leiden. Obwohl das gar nicht so einfach zu greifen ist, würde ich sagen, weil viele dieser Tätigkeiten, es ist jetzt nicht so, dass wenn man Menschen auf der Straße fragt, dass die Menschen sagen würden, Heilpädagogik braucht kein Mensch. Da bin ich mir ziemlich sicher, das würden die Leute nicht sagen.
Nee, genau. Wir erleben im Grunde genommen ja den Umkehrschluss, sondern die Leute sagen so etwas wie, wow, das könnte ich gar nicht. Das ist ja wahnsinnig toll, dass du das machst. Unglaublich. Also Respekt. Ja, das ist so, was man oft auch hört. Ja.
Das stimmt. Das trifft auch für die Altenpflege zu, für die soziale Arbeit.
Genau.
Ja, das ist super spannend, dass du das tatsächlich sagst. Also ich glaube, viele von uns haben es mitbekommen, dass letztes Jahr an mehreren Universitäten oder Hochschulen die Forschung im Bereich der Behindertenpädagogik abgeschafft wurde. Und genau solche Fragen stellen sich dann eben. Es ist ein unglaublich wichtiges Feld, das eh schon unterrepräsentiert ist. Dieser Bedarf ist da und trotzdem werden mehr, und damit lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, Studiengänge oder Forschungsbereiche finanziert, die einen höheren, profitablen Nutzen haben. Und das ist genau das, was du gerade eingebracht hast. Und das finde ich einfach, ja, also unsere Berufe, oder Zunft, hast du ja mal gesagt, was ich ein sehr schönes Wort finde, bildet ja auch die Säule der Gesellschaft. Und wenn diese Säule wegbricht, ich glaube, da kannst du uns noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil darauf bezieht sich ja auch deine Forschung.
Absolut. Also ich finde das, was du gerade angesprochen hast, Jenny, das beobachten wir ja seit vielen Jahren im Kontext der Umstrukturierung von Hochschulen, nicht nur in Deutschland, wo man auch sagen kann, also nach den Bologna-Reformen kann man schon beobachten, dass wir quasi eine stärker neoliberale Umstrukturierung der Hochschullandschaft beobachten können. Und das findet sich in allen Fächern, also ne, die Einsparung, die du jetzt genannt hast im Bereich der Heilpädagogik, das ist sozusagen ein mögliches Feld, aber das trifft auch viele andere Studiengänge auch. Und es ist aber auch, wie du sagst, es gibt ein gewisses Muster, das sich da durchzieht, welche Studiengänge sozusagen stärker weggekürzt werden. Und ich würde auch sagen, dass das eben ein Merkmal einer, man könnte jetzt sagen, neoliberal verfassten Gesellschaft ist. Also Kapitalismus ist ja sozusagen auch ein unfassbar anpassungsfähiges System. Das wandelt sich historisch ganz stark. Und das System, das wir gegenwärtig haben, auch wenn das in der großen Debatte ist, würde ich immer noch als neoliberal bezeichnen. Wenn jetzt die große Frage ist, sind wir jetzt in der späten Phase des zunehmend autoritären Neoliberalismus? Aber der Neoliberalismus zeichnet sich ja insbesondere dadurch aus, dass er den Regulationskräften des Marktes die oberste Priorität einräumt, wenn es um die Organisation und die Allokation mit Gütern und Dienstleistungen des Bedarfs in Gesellschaften geht. Und das war nicht immer so. Ne? Es gab auch andere Formen eher fordistisch-keynesianischer Wirtschaftspolitik in den 50er bis Mitte der 70er Jahre. Das war ein anderer Kapitalismus. Der, den wir jetzt seit Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre haben, ist eben ein neoliberaler. Der ist von einem anderen Geist getragen, könnte man jetzt sagen. Und dieser Geist, der ist auch wesentlich dafür, dass Sorgedienstleistungen, dass zum Beispiel auch bestimmte Studiengänge an den Hochschulen als nicht so produktiv eingestuft werden. Was sie, und das ist immer mein Punkt, was sie sozusagen von einem kapitalistischen Standpunkt aus tatsächlich auch nicht sind. Ne? Das ist so ein bisschen die Tücke des Problems. Es ist jetzt nicht einfach so, dass das ein Irrglaube ist oder dass das einfach Fehleinschätzungen sind, sondern diese Einsparungslogiken, diese auch die staatlichen Austeritätsmaßnahmen, die wir seit vielen Jahren international beobachten, die folgen einer bestimmten Logik. Und das ist eine sehr ökonomische Logik. Ja. Aber, und das fand ich jetzt gut, dass Jenny das nochmal gesagt hat, unsere Gesellschaft besteht eben nicht nur aus der Wirtschaft. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Gesellschaft muss sich immer irgendwie auf eine Weise organisieren, dass sie mit den Regulationskräften, aber auch den Destruktionskräften von marktkapitalistischen Strukturen auf eine Weise umgeht, dass es nicht die Gesellschaft sprengt, dass es nicht ihre Grundlagen gefährdet. Ne, das kann man dann sagen, es gibt verschiedene Institutionen in unserer Gesellschaft, die betten den Markt ein, die versuchen ihn zu regulieren. Das ist vor allem der Staat, ne, das ist der Sozialstaat vor allem. Aber das Problem ist eben so ein bisschen im Neoliberalismus, dass der Sozialstaat sehr an den Rand gedrängt wird. Der gilt immer so ein bisschen als Störenfried. Sozusagen vom Standpunkt neoliberaler Doktrin aus. Und dann passiert eben das, was Jenny gerade angesprochen hat, dass ich schon sagen würde, wir leben jetzt gerade in einer neoliberalen Gesellschaft, in der zunehmend die reproduktiven Grundlagen unserer Gesellschaft gefährdet sind. Und das betrifft insbesondere Care.
Und wenn wir jetzt so diese Maßstäbe, an denen gesellschaftlich Erfolg, Misserfolg bemessen wurde, in den Blick genommen haben. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du ja, dass mit dieser neoliberalistischen, kapitalistischen Grundlogik auch soziale Angebote beurteilt werden. Und da dieser Übertragungsfehler in Anführungsstrichen stattfindet. Also kann ich diese Logik, die du beschrieben hast, als eine, ich mache das jetzt sprachlich stark verkürzt, ist das etwas, was wir als eher maskulin bezeichnen können oder paternalistisch? Und warum wird versucht, mit dieser Logik ein System zu beurteilen, in dem doch die Mehrheit der dort Tätigen, wenn das jetzt verinstitutionalisiert ist oder wenn es um Care in privaten Rahmen geht, in der die Mehrheit der Menschen, die das machen, doch weiblich zu lesen sind? Also wie kommen wir denn an diesem Spannungsfeld irgendwie dazu, das mal zu verstehen oder zu erhellen?
Ich finde, den entscheidenden Nexus hast du eigentlich schon super angesprochen, Philipp, weil ich finde, es ist tatsächlich so, wir leben nicht nur in einer kapitalistischen Gesellschaft, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die vergeschlechtlicht ist, die auf einer ganz bestimmten Geschlechterordnung basiert. Und das ist eine heterosexuell dominierte Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit, wobei das Geschlechterverhältnis immer ein Dominanzverhältnis ist. Das heißt, sozusagen Männlichkeit ist das dominante Prinzip. Männlichkeit konstituiert sich über den Ausschluss, die Abgrenzung zu Weiblichkeit. Weiblichkeit ist Männlichkeit untergeordnet. Und ich glaube, diese beiden Perspektiven muss man immer beide gleichermaßen einnehmen. Zu sagen, wir haben nicht nur eine kapitalistisch verfasste Gesellschaft, sondern das ist immer auch sozusagen eine vergeschlechtlichte Gesellschaft, die eine bestimmte Geschlechterordnung hat. Und das geht beides ziemlich gut zusammen. Also auch Geschlechterverhältnisse haben sich historisch natürlich gewandelt. Es gibt aber, wenn wir uns die Geschlechterforschung angucken und jetzt auch gerade historische Studien aus der Geschlechterforschung, gibt es Hinweise darauf, dass man sehen kann, dass gerade diese sehr restriktive Vorstellung von zwei Geschlechtern, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen, dass die mit der bürgerlichen Moderne besonders intensiv sozusagen sich verfestigt hat. Und deswegen, wenn wir die Frauen- und Geschlechterforschung schauen und vor allem in das Schnittfeld Arbeitsforschung, Frauen- und Geschlechterforschung, die sogenannte Frauenarbeitsforschung zum Beispiel, die sagt eben, dass es keinen Beruf in unserer Gesellschaft gibt, der nicht vergeschlechtlicht ist. Also eigentlich beobachten und betrachten und klassifizieren wir alles in unserer sozialen Lebenswelt immer auch aus geschlechterspezifischen Gesichtspunkten und Perspektiven. Es gibt also keine geschlechtsneutralen Berufe. Alle Berufe sind vergeschlechtlicht und die sozialen Dienste sind feminisierte Berufe und Professionen. Und das bedeutet, dass sie, wenn man sich ihre Geschichte anguckt, dass sie sozusagen mehrheitlich weiblich dominiert sind in der Zusammensetzung der Menschen, die darin professionell tätig sind, dass aber auch in Bezug auf ihre Werte sie ganz stark zum Beispiel von weiblichen Fürsorgeidealen durchdrungen sind und geprägt sind und dass sie, und das ist eben genau das Problem an dieser hierarchischen Geschlechterordnung, dass sie untergeordnet sind unter maskuline Werte, unter maskuline Profession. Und eins der schönsten Beispiele auch aus der Geschlechterforschung ist für mich immer die medizinische Profession, also die Ärzteschaft, wo man das sehr schön sehen kann, wie eben der Ärztestand historisch, ein ganz, ganz alter Beruf, eine ganz alte Profession, immer schon männlich dominiert gewesen ist, bis zu dem Zeitpunkt in Deutschland im 19. Jahrhundert, wo erstmals Frauen sozusagen in diesen Markt, in diese Profession hineindrängen, weil sie das dürfen, weil sie medizinische Bildungsabschlüsse erwerben können. Und das führt zu unfassbar vielen Verwerfungen. Das führt dazu, dass die Ärzteschaft sagt, wir dürfen jetzt nicht riskieren, dass unser Berufsstand deprofessionalisiert wird, weil jetzt hier Frauen reinkommen. Also beschließt man zu sagen, Frauen sind doch super, um sich um Frauenprobleme in der Gesundheit zu kümmern. Ja, die Gynäkologie ist so ein schönes Feld. Oder dann andere Berufsschöpfungen wie die Altenpflege und die Krankenpflege, die sozusagen aus dem Diakonissenwesen, aus dem weiblichen Ehrenamt des 19. Jahrhunderts kommen und dann zur beruflichen Profession werden, aber immer den Ärzten untergeordnet sind. Ja, und da kann man das in dem Feld super beobachten.
Total spannend, weil ich von einem befreundeten Mediziner zum Beispiel auch weiß, dass in der Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner der weibliche Körper in seiner Spezifität eine stark untergeordnete Rolle spielt und alle Lehrbücher, alle Lehrgänge, die gemacht werden, in der Regel an so einer männlichen Körperlichkeit orientiert sind. Das scheint sich jetzt gerade auch so ein bisschen zu wandeln, aber da gibt es offensichtlich noch ganz viel Potenzial.
Eine Frage, die ich gerne nochmal aufgreifen würde, Tina, du bist da eben schon so ein bisschen drauf eingegangen oder schon ganz gut drauf eingegangen, aber da sind einfach noch so viele Fragen offen. Und zwar, welche Rolle spielt die ökonomische Abhängigkeit in Sorgekonstellationen heute? Aber da hast du eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, auch im historischen Kontext.
Da muss ich nochmal zurückfragen, Jenny. Was genau meinst du mit ökonomischer Abhängigkeit?
Du hast ja eben nochmal diese Konstellationen eben gemeint, dass Männer oft die Großverdiener sind und es als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass Frauen in die Sorgearbeit gehen und dass dadurch quasi auch finanzielle Einbußen, das sind ja dann, glaube ich, auch sind dann auch Faktoren, die sich letztendlich darauf auswirken. Aber was gibt es noch? Also das kann man auf dem beruflichen Kontext, aber wie eben auch auf dem familiären oder gesamtgesellschaftlichen Kontext?
Auch eine schwierige, große Frage.
Da bin ich gut drin.
Das ist ja auch total, total spannend. Also ich glaube, was wir auch aus der Geschlechterforschung, aus der feministischen Forschung mitnehmen können, ist die Vorstellung, dass das Ideal, das unsere kapitalistische, moderne, bürgerliche Gesellschaft beherrscht, ein durch und durch männliches ist. Das hat Philipp jetzt auch schon angesprochen. Das heißt, ob das jetzt die universalistischen Werte der Aufklärungsbewegung sind oder bestimmte, was ja auch für den Podcast wichtig ist, bestimmte Vorstellungen von Anerkennung, von beruflicher Gratifikation, von Leistung und von Erfolg. Das sind alles Ideale und Werte, die ganz stark maskulin konnotiert sind in unserer Gesellschaft. Interessanterweise sind das auch Vorstellungen bezogen zum Beispiel auf die Produktivität der menschlichen Arbeitskraft, die ebenfalls maskulin konnotiert sind und die sich einer bestimmten Abspaltungslogik verdanken. Das heißt, die Vorstellung des modernen männlichen Subjekts, das omnipotent ist in wirtschaftlicher, in sexueller Hinsicht, ist ja nur möglich, weil ein großer Teil der menschlichen Existenz, Stichwort Kontingenz menschlichen Lebens, auf eine Weise abgespalten und delegiert wird, und zwar nach unten, in Anführungszeichen, an weiblich gelesene Personen delegiert wird. Und nur durch diese Abspaltung ist es überhaupt möglich, sozusagen das moderne Subjekt so zu denken und agieren zu lassen, wie es in unseren Gesellschaften sozusagen normativ leitend ist. Das kann man in ganz, ganz vielen Ausschnitten des Lebens beobachten, ob das zum Beispiel das Normalarbeitsverhältnis ist. Die Vorstellung, dass wir 8 Stunden am Tag, was auch eine Errungenschaft der Gewerkschaftsbewegung ist, aber dass wir 8 Stunden am Tag arbeiten, was Friedrich Merz gerne ändern würde. Diese Vorstellung ist zum Beispiel auch nur möglich, weil die, und da komme ich jetzt auf das, was Jenny angesprochen hat, ganz lange Zeit in vielen Gesellschaften das fordistische Alleinernährermodell dominiert hat. Das heißt, der Mann geht eben diese 8 Stunden der bezahlten Lohnarbeit außer Haus nach, damit aber der Haushalt nicht kollabiert, damit also weiterhin Kinder erzogen, gepflegt, ernährt werden können, vielleicht auch noch pflegebedürftige Angehörige, die im selben Haushalt leben, auch unterstützt werden können. Vielleicht hat man auch Kinder mit kognitiven Einschränkungen, die besonders unterstützt werden müssen. All diese Sachen sind nur möglich, weil es eine Person in dem Haushalt gibt, nämlich die Ehefrau, ja, die Hausfrau, die das Ganze gratis abwickelt, unsichtbar, unbezahlt, nicht wertgeschätzt. Und spannend ist jetzt zu sehen, was in unseren Gesellschaften seit etwa den 80er Jahren immer mehr passiert, dass nämlich dieses fordistische Alleinernährermodell so nicht mehr möglich, aber auch nicht gewollt ist aus guten Gründen. Nicht nur, weil die Frauenbewegung gesagt hat, wir wollen das mit der Hausfrauenexistenz gerne abschaffen, sondern auch, weil wir natürlich einen wirtschaftlichen Wandel, einen Wandel der Arbeitswelt und einen Strukturwandel des Wohlfahrtsstaates haben, der dieses Alleinernährermodell so gar nicht mehr möglich macht, allein schon aus finanziellen Gründen. Ne? Also die Löhne der Männer sind sozusagen nicht mehr so hoch, dass man davon eine ganze Familie absichern kann. Jetzt haben wir das Adult-Worker-Modell. Beide Ehepartner sollen einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und wenn wir einen Blick werfen in die aktuelle Sozialpolitik und Familienpolitik, ist das genau die leitende Norm. Ja, also da sieht man auch ein bisschen, wie Forderungen der Frauenbewegung Einzug gehalten haben die sozialen Familienpolitik. Ne, man findet jetzt überall, ja, wir wollen unbedingt, dass Frauen in den Arbeitsmarkt gehen. Am besten sollen beide Partner so früh wie möglich, so ununterbrochen wie möglich permanent in Vollzeit arbeiten gehen. Aber wir kennen das alle aus dem Privatleben und insbesondere, wenn wir uns Familien anschauen, das ist nur unter den größten Belastungen und permanent am Limit der Kapazitäten möglich. Das ist eine Überlastung, eine Überforderung. Ja. Und da muss man dann schauen, wie kapitalistische Gesellschaften mit diesem sozial-reproduktiven Widerspruch umgehen. Das heißt, Care muss irgendwie gewährleistet verrichtet werden. Aber wie gesagt, die wird permanent abdelegiert, die wird abgespalten, die wird versucht, unsichtbar, gratis verrichten zu lassen. Und das ist ein Spannungsverhältnis und ein permanent umkämpftes Spannungsverhältnis.
Tatsächlich hast du damit beantwortet die Frage, auf die ich hinaus wollte. Und das stärkt so aus meiner Sicht ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis und schürt bei weiblich gelesenen Personen Aspekte wie systemische Altersarmut.
Absolut wichtiger Punkt, Jenny, total. Und das ist ja auch das Bezeichnende, was wir sehen. Wir hatten noch nie, auch global gesehen, einen so hohen Anteil von Menschen, die erwerbsarbeitsintegriert waren. Und wir hatten auch noch nie zuvor in der Geschichte zum Beispiel der Bundesrepublik so viele erwerbstätige Frauen wie heute. Allerdings sind Frauen mehrheitlich in Teilzeit beschäftigt und das nicht immer freiwillig. Und sie sind in der Regel geringer bezahlt. Und sie finden sich gerade in den Berufen, die geringer bezahlt sind. Ja, also dieses Muster zieht sich durch. Und da denke ich dann immer an Gail Rubin, die Geschlechterforscherin, die mal vom Gleichheitstabu gesprochen hat. Und die sagt, das Interessante an unseren Gesellschaften ist, dass auch wenn sich ganz viel wandelt in der Arbeitswelt, in der Ökonomie, auch in den Geschlechterverhältnissen, ein Muster zieht sich immer durch. Und das ist das Gleichheitstabu. Auch wenn sozusagen immer mehr Frauen in den Arbeitsmarkt strömen, so sind sie dann doch immer dort zu finden, wo die geringsten Löhne, die geringsten Aufstiegsmöglichkeiten, die Personengruppen zu finden sind, die am wenigsten gesellschaftliche Macht und Partizipation haben. Ja? Oder was auch ein sehr schöner Befund der Frauen, also nicht schön, aber bezeichnender Befund der Frauen- und Geschlechterforschung ist, ist zu sehen, die Professionen wie die Ärzteschaft, die Medizin, die Jurisprudenz waren viele Jahrzehnte, Jahrhunderte lang abgeschlossen gegenüber Frauen. Also das war eine männlich dominierte Sphäre, es war ein homosozialer Raum. Als Frauen dann hineinströmen durften, wurden sie auf bestimmte Professionssubdisziplinen verteilt, ja, damit sie sozusagen nicht den Chirurgen und so weiter in die Quere kommen. Und jetzt, wo Frauen auch Chirurginnen sein dürfen, gibt es dann wiederum innerhalb der Profession bestimmte Tätigkeiten, die vergeschlechtlich kodiert sind. Also in der Pflege denke ich dann immer an Care und Cure, ja. Also die Krankenpflege zum Beispiel, aber auch bestimmte Tätigkeiten in der Altenpflege gelten als stärker maskulin konnotiert. Das betrifft vor allem Managementkompetenzen, betrifft aber auch bestimmte pflegerische, medizinische Verrichtungen. Das ist sozusagen dann die Cure. Und davon wiederum abgeschieden und hierarchisch untergeordnet ist die Care. Okay. Und das sind diese ganzen diffusen Tätigkeiten, ja, das Sprechen mit PatientInnen, das Trösten von PatientInnen und so weiter, ja. Also dieses Muster zieht sich komplett durch. Das heißt, sogar wenn wir sehen, Frauen sind erwerbstätig, sie kommen in den Arbeitsmarkt, sie sind professionell, sie sind hochqualifiziert, gibt es trotzdem dieses Ungleichheitspostulat oder Gleichheitstabu.
Und das ist natürlich wirklich extrem spannend, wenn wir in dieser Intersektion von Arbeit, Ungleichheit und Geschlecht uns gerade bewegen und dann jetzt mal an so was wie eine Klientel heilpädagogischer Arbeit denken, dann kommt ja noch eine Intersektion, zum Beispiel Beeinträchtigung hinzu, die dann zu weiteren Behinderungserfahrungen führt und starke Nachteile hat. Also genauso wie wir gerade festgestellt haben, dass die Rahmenbedingungen unseres gesellschaftlichen Lebens dazu führen, dass es so etwas wie eine Ungleichheit in Bezahlung von und Wertschätzung von Arbeit gibt, in Bezug auf zum Beispiel die binäre Geschlechterordnung männlich-weiblich, können wir das ja nochmal mit der Intersektion Beeinträchtigung oder Behinderung verstärken und feststellen, es gibt genügend soziologische Befunde, die so eine Aussage zulassen wie Behinderung oder Behinderungserfahrung ist gleich Armutserfahrung. Ja, und das ist tatsächlich sehr spannend, so durchzusteigen. Ich würde jetzt gern inhaltlich kurz einen Break machen und wir hüpfen einmal in unser nächstes Stilelement und machen ein bisschen A und B mit dir, Tine. Ich will gerne gleich mit einer Gegenüberstellung einsteigen, von der ich eine Ahnung habe, wie du sie auflösen wirst. Du wirst jetzt aber von uns eben in die Situation geleitet, dass du zwischen zwei Begriffen dich entscheiden musst und du hast nur einen Joker bei, ja, vielleicht so eine Handvoll oder vielleicht werden es auch 7 Gegenüberstellungen, die wir von dir gerne als Positionierung dann mal hören wollen. Im Nachgang, wenn irgendwas zu doll zwickt, kannst du natürlich deine Entscheidung auch erklären. Und ich würde von dir gerne wissen, wenn du auf das, was du forschungsmäßig betrachtest, blickst, willst du es geisteswissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich verstehen?
Ich würde jetzt mal sagen sozialwissenschaftlich.
Private Sorge oder öffentliche Infrastruktur?
Öffentliche Infrastruktur.
Ist Forschung oder politische Arbeit?
Forschung.
Anerkennung oder Umverteilung?
Umverteilung.
Ach, krass, da muss ich kurz nachdenken. Individuum oder System?
Das ist gemein für eine Soziologin. Das kann man ja überhaupt nicht beantworten.
Das, also nimmst du den Joker?
Ich nehme den Joker.
Super, sehr gut.
Jetzt habe ich natürlich eine tricky Frage, aber vielleicht ist sie für dich ja ganz simpel. Teilzeit als Wahl oder strukturelle Notwendigkeit?
Strukturelle Notwendigkeit.
Ich bin total happy, dass ich den Joker gezogen habe. Vielleicht kannst du noch ein Angebot machen, Jenny.
Ja, Pflege als Liebe oder Pflege als Arbeit?
Als Arbeit.
Solidarische Spannend. Finanzierung oder individuelle Versorgung?
Solidarische Finanzierung.
Wow, sehr gut.
Stark.
Fürsorge oder Selbstbestimmung?
Joker?
Da ist auch fies.
Okay,
der Joker dann, ist schon weg und ich
genau.
habe die ganzen Fragen raus.
Dann vielleicht magst du das erklären, warum du an der Stelle noch einen genommen hättest, gerne.
Weil ich glaube, dass das... Das ist ja sowieso ein bisschen gemein, ne? Weil dieses A oder B ist natürlich sozusagen eine dichotome Logik. Und ich würde sagen, bei Selbstbestimmung und Fürsorge ist das deswegen besonders gemein, weil das eine ohne das andere nicht zu denken ist. Also wenn ich jetzt sozusagen die klassische Care-Beziehung zwischen Caregiver und Care-Receiver sehe, dann zielt die Fürsorgeleistung des Caregivers auf die Selbstbestimmung des Care-Receivers ab. Das ist ja in der Heilpädagogik auch so, ne? Und deswegen fällt es mir ganz genau, ist sozusagen eigentlich eure Grundposition. Und deswegen fällt es mir so schwer, das sozusagen voneinander zu unterscheiden, weil das eine ohne das andere nicht denkbar ist.
Ja, aber das, also ich meine, die A- und B-Fragen, die sollen ja genau so etwas provozieren und das ist manchmal vielleicht jetzt logisch nicht geschlossen oder widerspruchsfrei, aber man kann sich an der Stelle dann so ein bisschen reiben oder muss irgendwie ins Nachdenken kommen. Insofern vielen Dank, dass du das so mit uns gemacht hast und auch für die kurze Erläuterung, warum für dich das eine ohne das andere nicht geht. Wenn wir jetzt, also du hast ja gerade zum Beispiel auch bei der Frage Forschung oder politische Arbeit dich für die Forschung entschieden. Jetzt leben wir aber auch in einer Gesellschaft, in der Forschung manchmal Politik berät. Und wenn wir jetzt all das einmal wertschätzend zur Kenntnis nehmen, was bis heute im Gespräch hier dargelegt wurde, was würdest du denn denken, an welchen Stellschrauben oder Positionen in unserer Gesellschaft vielleicht eine Aufwertung, eine Valorisation dieser sozialen Dienstleistungen und der Rollen, die damit verbunden sind, möglich wäre oder wo man das hin adressieren würde?
Ich finde, die Einsichten aus der Frauen-, Geschlechter- und Arbeitsforschung sind ein ganz wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, warum bestimmte Probleme in den sozialen Diensten immer noch existieren, beziehungsweise sich in neuer Gestalt fortschreiben. Und deswegen ist sozusagen der Bezug zu diesen wissenschaftlichen Disziplinen, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil die natürlich damit immer auch Aufschluss geben, über sozusagen die Sachen, an denen man politisch dann arbeiten muss. Und in den sozialen Diensten ist das ja vor allem dieses, dass wir in der Frauengeschlechterforschung jetzt viele Studien haben, die sich zum Beispiel auch bestimmte Wandlungsprozesse im Feld der sozialen Arbeit zum Beispiel anschauen und die sagen, ein interessantes Muster hier ist, dass das, wie du schon gesagt hast, Philipp, nach wie vor weiblich dominierte Professionen sind. Aber immer mehr Männer kommen in diese Profession und die finden sich aber traditionell dann in den Management- und Leitungspositionen. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel für das, was ich vorhin mit dem Gleichheitstabu gesagt habe. Wir haben also eine Profession, in der sowohl Männer als auch Frauen tätig sind. Es ist aber ein feminisiertes Arbeitsfeld. Und die Geschlechterhierarchie in diesem Arbeitsfeld wird darüber hergestellt, dass Männer, wenn sie in diesem Feld sind, überwiegend in der Leitung anzutreffen sind. Also man sieht immer wieder, unsere ganze Gesellschaft versucht immer wieder, die Geschlechterhierarchie wiederherzustellen. Interessanterweise zeigt die Geschlechterforschung zum Beispiel auch, dass in Berufen wie zum Beispiel im Versicherungswesen, das nicht so stark vergeschlechtlicht ist, also ob man jetzt Versicherungsmakler oder Versicherungsmaklerin ist, unterscheidet sich in der jeweiligen Tätigkeit nicht so stark. Studien zeigen dann aber zum Beispiel, dass das im privaten Lebenskontext dann quasi kompensiert wird, indem die Leute dann sehr stark geschlechternormativ konform leben.
Okay.
Dann gibt es natürlich Berufsfelder, wo das total ins Auge fällt und das ist die klassischen von Arlie Hochschild untersuchten Stewardessen und Stewards in der Flugbranche, die ganz stark geschlechternormativ sozusagen separiert sind. Also die Stewardessen.
Entschuldigung, das, was du mit geschlechternormativ meinst, ist das jetzt das, was ich jetzt klassisch als Männlichkeits- und Weiblichkeitsbild habe?
Ja,
dass
ja.
es diese starke Trennung von Aufgabenbereichen, Zuständigkeitsbereichen gibt. Ja, okay.
Ganz genau. Ne? Und das wandelt sich natürlich auch, aber jetzt bei den Stewardessen zum Beispiel, die haben in ihren Arbeitsverträgen stehen, keep smiling. Die müssen immer lächeln, egal wie sich sozusagen der jeweilige Kunde verhält. Und die sind sozusagen angehalten, es den Kundinnen bei den Flügen so angenehm wie möglich zu machen. Und damit sind sie sozusagen auch eine Form der hausfrauisierten Berufsrolle. Der Steward hingegen hat eine völlig andere Berufsrolle. Der greift zum Beispiel ein, wenn es tatsächlich zu Konflikten kommt.
Okay.
Wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen, ich habe heute Morgen erst in der U-Bahn gestanden in Bielefeld und gesehen, T-Online hat gerade eine große Werbekampagne, wo Leute in bestimmten Berufen gesucht werden und T-Online wirbt damit mit dem markigen Spruch, du wirst nicht gebraucht, nein, du wirst nicht gesucht, du wirst gebraucht, ungefähr so, also um die Dringlichkeit des Fachkräftemangels in bestimmten Berufen nochmal deutlich zu machen. Und es war ein sehr schönes Beispiel für totale Geschlechternormierung, weil der männliche Bauarbeiter, der männliche Kfz-Mechaniker, die weibliche Krankenpflegerin und die weibliche Kita-Erzieherin abgebildet waren. Nicht irgendwie andersrum, also ganz klassisch. Ne?
Okay.
Und wir sehen dann zum Beispiel auch in bestimmten Berufen vom Auftreten, also von der Berufskleidung und so weiter, dass das auch geschlechtlich bleibt. Und diese Geschlechterhierarchie, die auf Geschlechtsklassifikation basiert, die wir alltagtäglich reproduzieren, dient am Ende aber der Sicherstellung von Privilegien, von Besitzständen für Männer von Männern. Das ist mir immer wichtig zu sagen, weil wir leben auch in Zeiten, das ist auch typisch für neoliberale Gesellschaften, wo ganz häufig die Vorstellung vorherrscht, wir haben gar keine Geschlechterungerechtigkeit mehr, keine Geschlechterungleichheit. Frauen können heute alles sozusagen erreichen, wenn sie nur wollen. Und hinter diesem geschlechtsneutralen Denken, hinter diesem Universalismus stecken aber in der Regel männlich konnotierte Universalismusnormen. Das heißt, das Muster zieht sich nach wie vor durch. Und jetzt leben wir auch gerade in Zeiten, wo man zumindest als Geschlechterforscherin ja mit Verweis auf die Dominique Pellicots, Jeffrey Epsteins und Andrew Tates dieser Welt ganz klar sagen kann, wir leben auch in Zeiten, in denen nicht nur die symbolische Gewalt gegen Frauen nach wie vor reproduziert wird, sondern die physische Gewalt gegen Frauen, die Misogynie, nimmt immer stärker zu. Ja? Das heißt, das Geschlechterverhältnis ist alles andere als nicht mehr aktuell und dominant.
Das heißt, wir können eigentlich an so einem Punkt jetzt festhalten, dass das, worüber wir gesprochen haben, jetzt die letzte gute Dreiviertelstunde deutlich macht, dass diese maskulin geprägten Erfolgsmerkmale in unserer Gesellschaft, dass die eben ja weiterhin auch in so etwas wie paternalistische Muster führen oder dass das weiterhin dazu beiträgt, dass das aufrechterhalten ist. Und ich würde gerne aber jetzt nochmal den Blick wenden oder einen Perspektivwechsel machen und nochmal so ein Stückchen auf den Punkt zurückkommen, also an dem wir vorhin schon einmal so angefangen haben, in Austausch zu kommen. Was wären denn dann jetzt feministische Maßstäbe oder wie würden die aussehen, wenn wir jetzt Erfolg, Misserfolg, Care-Arbeit in sozialen Dienstleistungen bemessen würden? Wie könnten wir solche feministischen Maßstäbe definieren?
Mhm. Genau, vielleicht zwei Punkte mit Blick auf die Geschlechterforschung. Das mit dem Paternalismus ist etwas umstritten seit einigen Jahren. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich zum Beispiel in der Wirtschaft, also Silka Scholz, Andreas Heilmann haben dazu unter anderem geforscht, die zeigen zum Beispiel, dass der paternalistische CEO, der paternalistische Chef, dass das eigentlich eine Figur ist, die an Bedeutung verliert. Das ist eine männliche Führungspersönlichkeit, die ganz stark nicht nur sozusagen männliche Autorität im Unternehmen und im Betrieb verkörpert, sondern die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie auf eine männlich konnotierte Weise Fürsorge für die Belegschaft übernimmt. Der Vater, ne? Also Paternas, ein väterliches Autoritätsprinzip. Und im Neoliberalismus wandelt sich das zunehmend zu neuen Männlichkeitsrollen in der Berufswelt und das ist die Management-Männlichkeit, wird das mitunter genannt. Und das heißt, der manageriale Männlichkeitstyp in den Führungsetagen, ich glaube, das ist in den sozialen Dienstleistungen, in sozialen Diensten ganz ähnlich, der zeichnet sich wiederum durch ein ganz anderes Verhältnis zur Belegschaft aus. Also die Management-Persönlichkeit ist nicht mehr paternalistisch im Sinne von väterlich, autoritär, aber fürsorglich, sondern sie ist flexibel, sie ist auf maximalen Output in minimaler Zeit ausgerichtet. Sie ist hochdynamisch und sie agiert vor allem careless gegenüber der Belegschaft. Also Fürsorglichkeitsaspekte werden absolut Effizienzkriterien untergeordnet. Also die erfolgreiche Management-Männlichkeitspersönlichkeit in der Wirtschaft zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass sie im E-Fall, wenn bestimmte Leistungskriterien nicht erfüllt sind, sich sofort von der von den Personen trennen kann. Ja, also keine Fürsorge, sondern maximale Effizienz. Deswegen würde ich sagen, müssen wir vielleicht ein bisschen davon wegkommen. Aber mein Punkt ist eben, ob das jetzt eine paternalistische oder eine Management-Männlichkeitsrolle ist, sie ist nach wie vor männlich konnotiert. Und das führt uns zu deiner zweiten Frage mit den Strategien. Und das ist auch eine sehr kontroverse Frage. Also ich würde sagen, was keine Lösung ist für die sozialen Dienste, das ist aber genau das, was man seit Jahren beobachten kann, ist, dass es eine Aufwertungsstrategie gibt, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt unsere Professionalität dadurch aufzuwerten, indem wir versuchen, uns an bestimmten maskulinen Werten, das ist Managementkompetenz zum Beispiel, das ist akademische Qualifikation, aber in einem sehr technischen Verständnis, dass wir uns daran orientieren, um uns professionell und professionspolitisch aufzuwerten. Das ist aber eine Maskulinisierungsstrategie, die ich für nicht besonders sinnvoll halte, weil sie den konkreten Tätigkeitsbereichen in diesen Sorge- und Care-Professionen eben nicht gerecht wird, weil sie auf einer Abspaltungslogik basiert. Ne? Also um ein sozusagen gute Heilpädagogin, ein guter Heilpädagoge zu sein, muss man sozusagen immer den Spagat hinkriegen, auf der einen Seite ökonomischen Effizienzkriterien gerecht zu werden, auf der anderen Seite aber fürsorglich zu agieren. Und das ist leider, muss man sagen, eine Quadratur des Kreises. Ja? Aber ich würde sagen, in der Maskulinisierung liegt nicht der Schlüssel. Umgedreht ist jetzt aber die spannende Frage, ist die Feminisierung im Sinne von wir eignen uns selbstbewusst Care-Ethik, Fürsorglichkeit an, das ist nicht leicht zu beantworten. Ich würde sagen, und damit bin ich jetzt zum Beispiel mit Nina Degele auch ganz konform, auch in der Care-Forschung, in der Geschlechterforschung, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall weg von zweigeschlechtlichen Klassifikationssystemen in den sozialen Diensten, in allen Berufen. Also sich immer wieder die Frage zu stellen, welche Tätigkeiten werden eigentlich warum und wie geschlechtlich gelabelt, davon wegzukommen. Und das würde jetzt auch, wäre auch ein Argument zu sagen, sich nicht so stark auf Care und Fürsorglichkeit zu beziehen, weil das eine feminisiertes Ideal der Ethik ist, sondern ich würde mich Nina Degele anschließen zu sagen, eine Professionalisierungs- und Aufwertungsstrategie für die sozialen Dienste wäre es zu sagen, das sind ExpertInnen des Sozialen, das sind Advokaten von Menschenrechten und institutionell verkörperten Gerechtigkeitsmaximen von Gesellschaften. Denn sich zum Beispiel für Menschen mit Behinderung einzusetzen, ist nicht ein nice to have, sondern das ist ein Menschenrecht. Das heißt, Menschen, die in diesen Professionen tätig sind, setzen sich jeden Tag dafür ein, dass die Menschenrechte gewahrt werden. Das ist nicht Peanuts. Ja? Mhm. Und dass man außerdem sagt, das sind Tätigkeiten, die nicht substituierbare öffentliche Kernbestandteile öffentlicher Wohlfahrtsproduktion und Daseinsvorsorge sind. Auch nicht Peanuts. Ja? Mhm. Und dass man sich sozusagen auf diese Expertenrolle stärker bezieht und versucht, die aber aus einer zweigeschlechtlichen Matrix rauszulösen. Ja? Ich könnte mir vorstellen, das ist ein besserer Weg, als sich sozusagen einem Fürsorglichkeitsideal nach wie vor zu verpflichten, das aber häufig ganz stark feminin gelesen wird. Mhm. Was ich auch total problematisch finde, weil ich finde, der Weg wäre dann wahrscheinlich eigentlich zu sagen, Care betrifft ja alle Menschen. Ja, also wir müssen Care sozusagen aus der zweigeschlechtlichen Matrix rauslösen.
Ja, danke. Das ist, also hört sich nach einer tatsächlich Riesenaufgabe an, weil damit ja die, wenn ich dich richtig verstehe, die Art und Weise, wie wir etwas betrachten, es dann beschreiben und daraus etwas folgen lassen, sich ändern muss. Also praktisch stiftest du ja hier zur Revolution an.
Die Frage ist, das Schwierige ist, wenn wir mit Bourdieu, mit dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu das denken, dann sehen wir, dass die männliche Gewalt, das Männlichkeitsprinzip und das hierarchische Geschlechterverhältnis ist etwas ist, das über Jahrhunderte nicht nur zu institutionellen Praktiken unserer Gesellschaft, sondern in den Habitus der Subjekte verankert ist. Das heißt, in unseren Körpern, in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir unsere Lebenswelt sortieren und wahrnehmen, bis hinein in unsere Gestik, in unsere Mimik sozusagen hineinverlagert ist. Und Geschlechterhierarchien transportieren sich nicht nur über zum Beispiel bestimmte Handlungs- und Denkweisen, physische Gewalt, sondern auch über das, was Bourdieu symbolische Gewalt, die verkannte Gewalt nennt, also unsichtbare Mechanismen. Das hast du auch schon angesprochen, Philipp, das betrifft die Sprache zum Beispiel, ja, wie wir über bestimmte Dinge sprechen, wie wir sie klassifizieren. Und wo ich zum Beispiel ein bisschen stutzig geworden bin, also das bedeutet eben quasi nicht unbedingt zur Revolution aufzurufen oder zumindest ein anderes Verständnis von Revolution, weil das ist natürlich ein Prozess, den werden wir nicht in den nächsten 5 Jahren klären können. Also das ist etwas, was so tief in uns verankert ist. Aber sozusagen das aufzubrechen, das dauert sehr, sehr viel Zeit. Aber ich würde sagen, das lohnt sich. Und ich habe überlegt, beim Titel des Podcasts zum Beispiel, irgendwas mit Menschen, habe ich genau darüber angefangen nachzudenken. Weil aus einer Geschlechterforschungsperspektive könnte man sagen, transportiert das. Ich weiß, ihr geht damit natürlich ironisch um. Und ich finde den Titel eigentlich ganz großartig, weil der selbstbewusst ironisch mit bestimmten Zuschreibungen an eure Zunft spielt. Aber irgendwas folgt auf einer Weise der, ich sage es mal ein bisschen böse, der Infantilisierung weiblich gelesener Tätigkeit. Und vielleicht sollte man genau davon wegkommen zu sagen, das ist nicht irgendwas, sondern das sind die Expertinnen für Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit und nicht substituierbare elementare Teile der öffentlichen Wohlfahrtspflege. Genau, also nicht irgendwas mit Menschen, vielleicht.
Ja, ich möchte mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja eine Frau in einem Care-Beruf. Dementsprechend wird mir meine Profession anerkannt. Ich bekomme positive Rückmeldungen. Man geht ja auch so ein bisschen davon aus, dass ich aufgrund meines Geschlechts irgendwie mit Menschen arbeiten kann. Ich bin aber auch Mutter von 3 Kindern. Und wenn ich auf Fortbildung oder Kongressen bin, wird ganz, ganz häufig, und ich glaube, das sind die Barrieren unserer Sozialisierung, die Menschen meinen das gar nicht böswillig, aber hauen sofort raus, wo sind deine Kinder. Und ich antworte dann auch immer, ja, schade. Ich würde mir auch wünschen, dass Kongresse oder Fortbildungen so strukturiert wären, dass hier Raum und Platz für Kinder wäre. Aber da das nicht möglich ist, sind sie gerade bei meinem Mann. Und dann merke ich erst, welchen Rückhalt das quasi bei den Personen assoziiert in dem Moment. Aber das ist also eine Floskel, die ganz, ganz häufig eben mit der Frau in Verbindung gebracht wird, so als ob die Kinder und ich, wir können auch verbunden sein, auch wenn uns gerade in der Situation eine Räumlichkeit trennt. Aber man geht immer davon aus, dass Kinder im direkten Kreis von 2 Metern sich bei ihrer Mutter aufhalten müssen. Aber auch Sachen wie eben das Ehegattensplitting. Ist das eine Stabilisierung oder eine steuerliche Stabilisierung des traditionellen Care-Systems?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die Feministinnen haben gute Gründe zu sagen, wir wollen kein Ehegattensplitting mehr, weil das ist natürlich ein steuerrechtliches Modell, das sozusagen die Paarkonstellationen unterstützt und subventioniert, wo ein Teil sehr gut verdient und der andere Teil nicht ganz so gut oder in Teilzeit. Das ist ja besonders praktisch, ja. Und natürlich zementiert das auf eine Weise genau diese Geschlechtertrennung, die wir eben auch nicht ohne Grund haben. Also, dass so viele Frauen auch unfreiwillig in Teilzeit beschäftigt sind, liegt ja genau daran, eben nicht Teilzeit-Lifestyle, sondern weil sie Kinder erziehen und pflegen müssen und sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern müssen. Deswegen habe ich vorhin auch bei A und B gesagt, das ist schon ein sozusagen eine Notwendigkeit, da ist auch ein materieller Zwang dahinter. Ja. Aber es gibt überhaupt keine vernünftigen Gründe, warum Frauen diese Tätigkeiten in erster Linie zufallen sollten. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. Und trotzdem zieht sich das nach wie vor durch. Und ich würde eben sagen, die Gründe, warum sich das durchzieht, die finden wir in der Frauengeschlechterforschung, die finden wir auch in der Kapitalismusforschung, weil das auch immer was mit kapitalistisch verfassten Gesellschaften zu tun hat, die eben darauf basieren, notwendig bestimmte Sachen, nämlich Reproduktion und Care, abzuspalten, weil das eben leider gemacht werden muss, aber nicht besonders profitabel ist. Mhm. Und das klassische Prinzip und die Verfahrensweise in diesen Gesellschaften ist, immer über soziale Verwundbarkeit und Spaltung zu gehen. Das heißt, die Tätigkeiten, die sich nicht so lohnen, die irgendwie unsichtbar gemacht werden, die delegiert man in erster Linie an sozial verwundbare Bevölkerungsgruppen mit wenig Macht, mit wenig Partizipation, mit wenig Lobby und Einfluss. Und das sind überwiegend weibliche Gruppen, aber eben auch, wie Philipp schon mit Blick auf Intersektionalität genannt hat, ganz, ganz viele weitere Gruppen. Ob das People of Color sind, ob das indigene Gemeinschaften sind, ob das Menschen mit Behinderung sind. Genau. Und ohne diese, ich habe das irgendwann mal Care-Reserve genannt, ohne diese Care-Reserve würde unsere Gesellschaft kollabieren. Ja, und deswegen brauchen wir Solidarität, brauchen wir rebellischen Geist der Verwundeten und Verwundbaren, um sozusagen diese Machtkonstellation herauszufordern. Und ich finde, wir leben zwar nicht nur in ganz fürchterlichen Zeiten des Prozesses von Avignon und der Epstein-Files, sondern wir leben auch in Zeiten, in denen eine Frau in Frankreich beschlossen hat, einen Prozess öffentlich zu machen, der bis dato aus Scham und so weiter niemals auf diese Weise öffentlich verhandelt worden wäre. Und genau, gerade weil gestern ihr Buch rausgekommen ist, finde ich, können uns alle ein Beispiel an Giselle Pellicot nehmen. Die Scham muss die Seite wechseln.
Ja, also ich bin so ein bisschen gerade von dem Appell, der mit drin steckt, in dem, was du sagst, noch so ein bisschen beeindruckt. Fühlt sich für mich aber an, als wären wir eigentlich an einem ganz guten Punkt angekommen und dass du sowas wie ein schönes Statement zum Schluss nochmal gemacht hast. Ich würde dich trotzdem bitten, Tine, wenn du etwas hast, das du unseren Zuhörenden empfehlen möchtest, sei es ein Buch, ein Musikstück, ein, weiß ich nicht, hast du was im Theater gesehen oder einen Film, dann teil das jetzt bitte, wenn es dich berührt hat, damit es auch andere Menschen berühren darf.
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich finde, das sollten ganz viele Podcasts zu machen. Das ist wirklich eine schöne Idee. Passt jetzt zu dem, was ich zuletzt gesagt habe. Denn das letzte Buch, was ich gelesen habe von Manon Garcia, das ist eine Philosophin, die hat das schöne Buch geschrieben, Mit Männern leben. Also naja, schön ist es nicht, denn es geht um den Prozess in Avignon, den sie begleitet hat und den sie in diesem Buch philosophisch vor allem einordnet. Und sie wirft in dem Buch eine sehr spannende Frage auf, die auch für die sozialen Dienste von Relevanz ist, weil sie das Geschlechterverhältnis in der Arbeitswelt berührt. Und da wir wissen, Arbeit konstruiert Geschlecht, es gibt keine geschlechtsneutralen Berufe, können wir berufliche Arbeit niemals ohne das Geschlechterverhältnis verstehen. Und sie sagt eben, jahrzehntelang hat man den Feministinnen immer vorgeworfen, sie würden Männer hassen. Aber vielleicht ist die viel entscheidendere Frage unserer Gegenwart die nach den Gründen, warum hassen Männer Frauen eigentlich so sehr? Und das ist eine Frage, die mich seitdem, seit dem Prozess von Avignon, aber auch anderen Sachen, die wir jetzt auch in Deutschland erfahren haben, zum Thema chemische Unterwerfung, Intoxikation von Frauen und so weiter, aber auch Themen wie Rape Culture, sehr beschäftigt. Nämlich wirklich die Frage, in Zeiten, in denen sich das Geschlechterverhältnis wandelt, wo wir zum Beispiel sehr selbstbewusste junge Frauen haben, die sich auch ganz stolz als Feministin begreifen, ja, und das auch sozusagen in der Popkultur ganz viel Resonanz findet, erleben wir seit Jahren einen hypertoxisch-maskulinen Backlash. Ja, ob das die Andrew Tate sind, die Manosphere und so weiter, die Incel-Bewegung. Und ich finde, genau dieser hypertoxisch-maskuline Backlash, den müssen wir unbedingt im Auge behalten, weil der auch Demokratiegefährdungspotenzial in sich birgt und so weiter und weil der einen Hinweis darauf gibt, auf dieses Ungleichheitspostulat, das Gleichheitstabu. Ja. Also irgendwie hält es unsere Gesellschaft scheinbar nicht aus, wenn Frauen beschließen, zum Beispiel ohne Männer zu leben, wenn Frauen sich selbstbewusst als Feministin labeln, wenn sie selbstbewusst gegen ihre Vergewaltiger und Peiniger vorgehen. Und scheinbar gibt es da einen Zusammenhang mit einer besonders aggressiven Gegenreaktion von Männern, die den Eindruck haben oder die Vorstellung und Überzeugung, dass Frauen in ihre Körper ihnen zustehen. Und ich glaube, mit diesen Fragen müssen wir uns unbedingt auseinandersetzen, auch wenn sie sehr, sehr schmerzhaft sind.
Sagst du nochmal die Autorin und den Titel des Buches?
Das ist Manon Garcia. Mhm. Und das Buch heißt Mit Männern leben.
Okay, dankeschön.
Spannend, werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Du hast Misogynie ja sehr schön gerade beschrieben. Ich merke gesellschaftlich auch, dass ein zusätzlicher Druck auf die Frauen entsteht, die dann auch gegeneinander gehen. Und da möchte ich nochmal appellieren an unsere zuhörenden Schwestern, lasst uns weiter stark füreinander bleiben, für eine Gesellschaft, die im Miteinander lebt und nicht im Gegeneinander. Ja, Tine, vielen Dank für das Gespräch, für deine differenzierten Einblicke in gesellschaftliche Sorgeverhältnisse und Sorgearbeit. Liebe Zuhörende, wenn du Rückmeldungen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns gerne per Mail an podcast.bhponline.de oder über unseren Instagram-Kanal des BHPs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Irgendwas mit Menschen.
Adios. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.